Meditation Talks. Yashoda spricht mit Meditationsexperten über ihre Erfahrungen und Tipps.
Om Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya.
Liebe Syrie, danke, dass du da bist und dir Zeit nimmst für unser Interview und uns von deinen Meditationserfahrungen zu erzählen. Kyrill ist im Yoga-Vidya-Ashram im Allgäu tätig. Und magst du uns noch 2, 3 Sätze sagen, was du da machst?
Sehr gerne. Also ich bin mittlerweile seit fast 5 Jahren sogenannter Sevaka, wirkender Lebender im Allgäuer Ashram. Und ich bin dort verantwortlich für das Seva- und Mithilfebüro. Das heißt, ich kümmere mich um die Gemeinschaft, neudeutsch würde man sagen, Human Resources Abteilung. Und darüber hinaus unterrichte ich natürlich, gebe hin und wieder Seminare und bin auch anderweitig bei Yoga Vidya engagiert im Vorstand, in der Strategiekommission und in sonstigen anderweitigen Projekten immer wieder. Genau. Und so wirke ich und lebe ich und erfreue mich des integralen Yoga-Lebens und bin glücklicher, zufriedener, harmonischer denn je.
Man sieht es dir auch ein bisschen an. Dann fangen wir doch gleich mal mit der ersten Frage an. Wie war dein Weg zur Meditation?
Ja, also ich setze es mal zusammen oder Meditation als Teil des Yogas, mein Weg zum Yoga oder zur Spiritualität insgesamt. Es war so, dass ich das Glück hatte, mit einer spirituellen Mutter aufzuwachsen. Sie hat Ende der 90er Jahre in Berlin mit Yoga, mit Meditation, mit all dem begonnen. Und so war das ein stetiger Begleiter für mich. Es war nichts, was ich tatsächlich gelebt habe, aber ich habe es mitbekommen. Ich war hin und wieder auf Esoterikmessen dabei, auf irgendwelchen spirituellen Seminaren, manchmal bei Meditationsabenden und habe tief in meinem Herzen gespürt, da ist etwas dahinter, da ist eine Wertigkeit, eine Sinnhaftigkeit dabei. Aber ich war auf meinem Weg noch nicht so weit, das anzuerkennen und tatsächlich in meinen Alltag zu integrieren. So brauchte ich also erstmal den klassischen, konventionellen Weg, bin dann habe studiert, BWL studiert, wollte Karriere machen, wollte den Ego-Wünschen Ausdruck verleihen. Habe dann als Projektmanager gearbeitet bei Wirecard. Und irgendwann kam, genau. Und irgendwann kam im Laufe der Zeit, das war natürlich ein schleichender Prozess, die große Lebenskrise. Eine Depression, eine Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit, die sich etabliert hat in meinem Leben.
Darf ich kurz fragen, wie alt du warst, als die quasi diese Lebenskrise kam?
Das war vor genau im April 2016, also vor 5 Jahren, Pi mal Daumen, da war ich 29 Jahre alt. Genau. Und in diesem Krisenzustand, also das war dann auch so, dass ich die Arbeit verloren habe, dass ich dann komplett in einem Tal der Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit einfach eingetaucht bin. Ja, und da bin ich einige Monate drin verweilt und irgendwann hat das meine Mutter mitbekommen, wie schlecht es mir tatsächlich ging. Und ich hatte das weitere Glück, dass sie bereits zu dem Zeitpunkt Sevaka im Allgäuer Ashram war. Sie hat dort im Ashram gelebt, gewirkt und dann hat sie gesagt, komm Kind, komm mal hierher, bau dich auf, praktizier mal Yoga, tanke Kraft in der Natur. Dann bin ich im April 2016 eben hier in den Allgäuer Ashram gekommen, habe zunächst mitgeholfen im Rahmen von Karma-Yoga. Und das war der Zeitpunkt, wo ich das allererste Mal begonnen habe, wirklich zu praktizieren. Also nicht nur das theoretisch, kognitiv zu erfassen, diese spirituellen, yogischen Weisheiten, sondern tatsächlich mal hinzuschauen, zu praktizieren, ist selber auszuprobieren und zu erfahren. Und das war der Punkt, wo die große Transformation begonnen hat. Ich habe dann einige Monate als Mithelfer eben gewirkt, bin noch gependelt zwischen München, meinem damaligen, vormaligen Wohnort und eben hier Allgäu. Und einige Monate später war klar, es ist das Beste, was mir passieren konnte. Ich werde es gerne längerfristig machen und dann bin ich im Februar 2017 Sevaka hier geworden, eben dauerhaft lebend und wirkend im Ashram.
Genau. Also wir haben dieselbe Heimatstadt, München. Da bist du dann ins Yoga eingetaucht, bist mit dem Yoga natürlich auch zumindest nach der Endentspannung hat man ja zumindest diese paar Minuten an Meditation. War das dann deine erste Meditationserfahrung oder wie kam dann noch, also eigentlich ist Yoga Meditation, könnte man sagen, aber wir trennen das jetzt mal, weil das weltläufig so getrennt wird. Wie kam denn Meditation quasi also mehr in deinen Fokus als innerhalb einer klassischen Yoga-Vidya-Stunde?
Mhm. Also zunächst gab es in der Hatha-Yoga-Praxis, eben wenn wir von vor allem Asanas sprechen, natürlich sehr starke meditative Komponenten. Ich habe gespürt, was passiert, wenn man Asanas praktiziert, habe gespürt, was im Geiste damit einhergeht, ne? Eine Stille, eine Ruhe, ein Frieden, der einkehrt. Und darüber hinaus ist natürlich auch das Schöne, dass man in Yoga-Vidya-Ashrams integralen, ganzheitlichen Yoga praktiziert. Das heißt, jeden Morgen und jeden Abend gibt es Satsang. Der besteht aus einer halbstündigen Meditation und einer halben Stunde Mantra singen, rezitieren. Und das waren dann meine ersten sozusagen klassischen Meditationen, könnte man sagen. Das war die erste Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich mich in den Schneidersitz oder kreuzbeinigen Sitz gesetzt habe, ne, Wirbelsäule aufrecht, Augen zu und angeleitet wurde in die Tiefe, in die Stille, in was auch immer, ins Bewusstsein mehr hineinzufinden. Das war so gewissermaßen der Beginn. Das war auch die Zeit, wo ich gemerkt habe, wie durchaus anstrengend und herausfordernd das ist, auf geistiger Ebene, auch auf körperlicher Ebene. Mein Körper war nicht, noch lange nicht bereit, so lange in Stille zu setzen. Ne? Die Hüftöffnungsflexibilität war natürlich noch so gut wie gar nicht ausgeprägt und so weiter. All diese Dinge, die man eben so als Hindernisse häufig zu Beginn erlebt und begegnet, habe ich da auch wahrgenommen. Genau. Und dann wurde das natürlich, dadurch, dass ich hier im Ashram ja auch gelebt habe tatsächlich, wurde das zur regelmäßigen Praxis. Ich habe einfach sehr schnell gespürt, was das mit mir macht. Auch wenn es zwischendrin vielleicht anstrengend war, körperlich, geistig, habe ich im Nachgang gespürt, wie gut es mir getan hat. Immer dieser Vergleich vor der Meditation und nach der Meditation war einfach augenöffnend und ja, offenbarend.
Also die körperliche Anstrengung können sicherlich viele nachvollziehen, von wegen eben die Hüfte, die Knie, das Gesäß, das Kreuz, was auch immer, die Schulter, Nacken, everything. Aber bestimmt können, also nicht jeder, der nicht meditiert, kann sich vorstellen, wie soll Meditation jetzt geistig anstrengend sein? So, kannst du dazu was sagen, wie das für dich anstrengend war?
Gerne. Und zwar ist es so, also es hatte ja seinen Grund, dass ich eine Lebenskrise gebraucht habe, um diesen neuen Weg zu beschreiten, den wirklich sinnhaften Weg. Und das hatte auch damit zu tun, dass ich mich im Laufe meines Lebens sehr viel abgelenkt habe. Ich habe mich ins Außen geflüchtet, um nicht dem Inneren mich zu stellen und dem Inneren zu begegnen. Das, was wirklich in mir wohnt. Die Bedürfnisse meines Herzens, die vielleicht Probleme oder Konditionierungen im Geiste und so weiter. All dem bin ich entflohen und habe mich im Außen abgelenkt. Und wenn man wirklich versucht, in die Meditation hineinzugehen, so habe ich das dann damals erfahren, dann stellt man sich dem, was im Inneren vorgeht. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Die Selbstehrlichkeit, sich selber gegenüber zu entwickeln, ist ein sehr kraftzehrender Prozess und auch ein Prozess, der Mut erfordert. Genau aus dem Grunde habe ich das Gefühl, lenken sich viele Menschen ab, weil das gewissermaßen auf dieser Ebene einfacher ist. Und so habe ich mich meiner Innenwelt gestellt. Ich habe bemerkt, was für Gedanken da sind, welche Bedürfnisse, welche vielleicht Triebe, Süchte, Zwänge, Konditionierungen, all das wird da wirklich mal offenbar. Und das ist natürlich mal durchaus anstrengend. Auch zu merken, wie unglaublich aktiv der Geist ist, im Sinne von, wie er einen permanent füttert mit irgendwelchen Gefühlen, mit Gedanken, die aufkommen, mit Erinnerungen aus der Vergangenheit oder Projektionen und Sorgen auf die Zukunft bezogen. All diese Dinge passieren da einfach, ne? Können geschehen. Und so war das etwas, was natürlich zunächst auch auf geistiger Ebene dahingehend anstrengend war.
Ich finde deine Wortwahl sehr interessant. Es unterscheidet vielleicht das männliche und weibliche Element. Du sagst anstrengend. Ich glaube, die Menschen, die mehr so emotional ausgelegt sind, und das sind wahrscheinlich in der Mehrheit auch Frauen, für die ist es dann schmerzhaft, weil emotionale Inhalte hochkommen. Bei dir war es, habe ich jetzt so rausgehört, eher, wie lebe ich, wohin soll mein Leben gehen? Also eigentlich so eine strukturiertere Sicht auf die Zukunft. Also die Unterdrückten, und dann ist es schmerzhaft. Du hast gesagt, anstrengend, was ja neutraler, also ich weiß nicht, ob es neutraler ist, stimmt vielleicht gar nicht. Stimmt wahrscheinlich auch. Aber eben die, wie du sagst, die unterdrückten Inhalte oder die, warum wir auch alle mit Unterhaltung gefüttert werden, Unterhaltung und Inhalten auf Nahrung, Medien, was auch immer, ein permanentes Kreislauf, das runterzudrücken, und in der Meditation, ja, kommt es hoch, und die Verarbeitung kann durchaus auch unangenehm sein, was nämlich genau der Grund ist, warum wir davon davonlaufen. Ja, genau.
Genau so.
Ja, wie sie, aber natürlich muss man auch sagen, wenn das dann mal hochgekommen ist und durchprozessiert ist, und ich sehe bei den Yogalehrerausbildungen immer wieder die ersten 2 Wochen hauptsächlich auch die Frauen, ich hoffe, ich werde jetzt nicht, wo einfach in der Meditation die Tränen kommen. Aber wenn man das durch, man prozessiert es eigentlich gar nicht durch, es prozessiert sich durch. Man lässt es einfach zu. Aber wenn das geschehen ist, kommt eine große Freiheit und auch Energie. Also das ist dann nutzbar. Was sonst in dieser endlosen Energieschlaufe zwischen runterdrücken und hochploppen, also im Perpetuum mobile, einfach einem Lebenskraft raubt.
Exakt. Ja. Und genauso hat sich für mich auch dargestellt und angefühlt, es ist in dem Moment anstrengend und herausfordernd vielleicht, aber wenn man es mal zulässt, wenn man sich dem stellt, dann kann eben was Wundervolles daraus erwachsen und es erleichtert immer, wenn man auf die Dinge schaut. Denn durch das Unterdrücken und den Teppichkehren wird ja, wissen wir alle, nichts besser. Es ist nur aufgehoben und wenn es aufgehoben, oder besser gesagt aufgeschoben, und damit wird es nur noch intensiver und belastet einen im Hinterkopf ja nur noch mehr. Insofern ist das größte Geschenk, was man sich selber machen kann, da hinzuschauen und die Dinge eben hochkommen zu lassen und sich sie dann ganz geduldig voller Liebe und Hingabe anzuschauen, ne? Und daran zu wachsen, um, wie du sagst, eben sich davon Stück für Stück zu befreien.
Und natürlich auch die Erfahrung, wenn man es dann gemacht hat und einmal also diesen Ablauf durch hat, dass es zuerst unangenehm ist, aber dann befreiend wirkt, gibt einem natürlich ein gewisses Standing oder Sitting oder Meditating, den Prozess leichter zuzulassen und letztendlich dann nach einer gewissen Praxis auch zu suchen.
Exakt.
Als Verarbeitung. Wie sieht denn heute deine Meditationspraxis aus? Also nicht heute, sondern heutzutage.
Genau. Regelmäßige Yoga-Praxis, das heißt fast täglich, also hin und wieder ist vielleicht mal ein Skip-Tag dabei oder ein Tag, wo es hingehauen hat, aber grundsätzlich regelmäßig tägliche Yoga-Meditationspraxis. Und dann ist es unterschiedlich, ob ich es für mich selber mache oder bevorzugt auch gerne im Satsang. Das heißt mit anderen Menschen zusammen, wo dann eine Meditationstechnik angeleitet wird. Manchmal folge ich der, aber im Regelfall nutze ich meine eigene Meditationspraxis, das bedeutet, oder Meditationstechnik, das heißt Mantra-Meditation. Also ich habe auch eine Mantra-Einweihung bekommen, das kennen vielleicht die Leute, die sich im Yoga etwas besser auskennen eben, dass man in ein spezielles Mantra eingeweiht werden kann. Und mit diesem Hauptmantra meditiere ich auch hauptsächlich. Ne? Das ist ein geistiges Rezitieren. Und ein darin aufgehen, in der Botschaft, in der Schwingung, um zu versuchen, diesen Zustand der Gedankenlosigkeit oder der Gedankenruhe einkehren zu lassen.
Und da du natürlich im Ashram bist, in den dich deine Mutter quasi als Schutzengel gebracht hat oder im Wirken als Schutzengel in deinem Leben, hast du natürlich auch einen festen Rhythmus, einen festen Rahmen oder von der Tagesstruktur her. Ist es dann so, dass du die Ashram-Zeiten nutzt zum Meditieren oder meditierst du zwischendrin noch selber für dich? Oder wie sieht das aus, quasi abgesehen von der eigenen Meditationstechnik, also das Wort ist schon ein Widerspruch in sich, Meditationstechnik, aber egal, in Ermangelung eines besseren Wortes. Wie sieht es von der Praxis her aus? Also sind die beiden Ashram-Zeiten deine festen Meditationsblöcke oder wie sieht deine ganz private Praxis aus?
Genau, grundsätzlich bin ich einmal am Tag im Satsang. Das kann entweder morgens oder abends sein. Da bin ich zu mir selber relativ flexibel, also manchmal bevorzuge ich den Morgensatsang, ab und an den Abendsatsang, und das nutze ich als meinen Hauptmeditationsslot und teilweise ist es zwischendrin dann einfach mit eingebaut. Manchmal auch nur ein kurzer Moment, man könnte es dann vielleicht nicht Meditationspraxis nennen, aber ein Moment der Achtsamkeit, der Aufmerksamkeit mir selbst gegenüber, Mindfulness, Bewusstheit, ne, das immer wieder natürlich im Tag eingebaut wird oder im Idealfall durchgehend vorhanden ist. Genau, aber tatsächlich im Rahmen des Satsangs ist meine Hauptmeditationszeit. Mhm. Und weil du das ja auch gerade angesprochen hattest, du hast natürlich recht, Meditationstechnik klingt widersprüchlich. Wir meinen natürlich auch, vor allem wenn wir im Yoga von Meditation sprechen, beziehen wir uns ja häufig auf Dharana, auf die Konzentration. Also wir praktizieren hohe geistige Konzentration, um irgendwann Dhyana, den meditativen Zustand, entstehen zu lassen oder kommen zu lassen, nicht wahr? Und genau, deswegen auch diese Technik eben, um das zu gewährleisten oder ein bisschen ja, zu unterstützen.
Und du hast es vorher schon ein bisschen angeschnitten. Wie wirkt sich deine Meditationspraxis auf deinen ganz normalen Alltag aus? Also nicht im Krisenmodus oder generell? Die Frage eigentlich generell gestellt. Aber für den Krisenmodus haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen.
Ja, also es ist eine Freude, eine Leichtigkeit, die durch die Meditation entsteht. Ein Gefühl von innerem Frieden, Harmonie und Stille. Es ist so, dass natürlich ich auch wie jeder Mensch auch mal meinen Gedanken oder Gefühlen gewissermaßen erliege oder irgendwo hingetrieben werde. Vielleicht ist mal ein Tag eine kleine Sorge da über die Zukunft, über die aktuelle Situation, über das Weltgeschehen und so weiter, ne? Und die Meditation sorgt immer wieder dafür, dass ich zurückkomme zum Herz, zum Bewusstsein, zu diesem inneren Frieden, der uns allen innewohnt, und es sorgt dann dafür, dass wieder dieses Urvertrauen so richtig schön durch mich durchströmen kann, dass ich wirklich nicht nur gedanklich weiß, sondern gewissermaßen im Herzen weiß, alles ist gut, alles ist in Ordnung, so wie es ist. Gewissermaßen spüre ich dann die yogischen Philosophie-Konzepte oder Ideen dann total deutlich, ne? Dass wir in der Maya leben, dass alles vergänglich ist, dass vollkommen in Ordnung ist, dass es keinen Tod gibt, sondern die Seele ihre Reise fortsetzt und so weiter. All diese Dinge werden deutlich durch die Meditation verstärkt. Eben eine Freude, Leichtigkeit, innerer Friede.
Hast du wunderschön gesagt. Gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Und wenn du meditierst, hast du in deiner, also in der Gesamtsumme deiner Meditationspraxis, hast du auch mal bemerkenswerte, also so Meditationserfahrungen gehabt, die dich jetzt über die mal, also ganz tief beeindruckt haben oder quasi neue Dimensionen, neue Horizonte, neue Ebenen dir eröffnet haben? Hast du das erfahren in der Meditation?
Erinnere mich da an eine Meditation, die ich im Rahmen der Meditationskursleiterausbildung in Bad Meinberg hatte. In der zweiten Woche dieser Meditationskursleiterausbildung hat man eine Schweigewoche. Das heißt, von Sonntag bis Freitag schweigt man da durchgängig und hat auch jeweils am Tag 3 lange Meditationssessions, also die jeweils 1,5 Stunden gehen. Und darüber hinaus meditiert man noch morgens und abends im Satsang. Also sehr viel Meditationspraxis am Tag. Und in einer dieser Nachmittagssessions, wo wir dann wieder für 1,5 Stunden saßen, da habe ich das erste Mal so eine Meditation gehabt, die hat sich angefühlt wie, ich sag's mal im Jugendsprech in Anführungsstrichen, so wie ein Trip angefühlt. Es ist schwierig in Worte zu fassen, es war wie, als würde ich strömen mit einer Energie, als würde ich wirklich Gedanken, die aufkommen und auch wieder vorbeigehen, wirklich visualisiert bekommen, sehen, wie sie entstehen und eine richtige Beobachterposition haben, eine ganz entspannte, wirkliche Beobachterposition. Nicht nur der Geist, der sich vorstellt, ein Beobachter zu sein, sondern wirklich in diesem Bewusstsein, das beobachtet, wie etwas entsteht, wie der geht, und dort so durchzufließen, durch diesen Strom von Raum und Zeit. Und ich hatte auch das Gefühl, dass das Zeitempfinden, das Raumempfinden löst sich in gewisser Hinsicht auf. Genau. Und ja, es war ganz magisch. Ich habe währenddessen irgendwie eine große Freude gespürt, eine Überwältigtheit auch davon, was da gerade passiert, wie sich das anfühlt. Genau, es war einfach irgendwie total genial und abgespaced. Also das war so ein sehr, sehr besonderes Meditationserlebnis.
Ich finde es super, dass du das mit uns teilst, weil viele Meditierende möchten das nicht, weil sie keine Hoffnungen wecken möchten bei anderen Meditierenden. Für mich ist es eigentlich eher ein Beleg, dass man quasi im richtigen Gang entlang geht. Oder ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, aber was du sagst, dass quasi irgendeine Einheit, irgendeine Entität in einem plötzlich die gedankliche Aktivität wahrnimmt. So. Ist ein außeralltägliches Erlebnis und ist dadurch auch gleichzeitig Proof oder Beleg für alles, was wir auch in den Schriften lesen oder was wir auch an Yoga-Philosophie studieren. Also, und ich finde so ein Feedback eigentlich schon wichtig, weil man möchte ja nur die Theorie und klar, kleine, aber wenn ich mich massieren lasse, bin ich auch ruhig danach. Oder naja, sage ich jetzt, ich komme vielleicht ja zu der Erklärung, weil ich einschlafe oder so, aber so, man könnte das vielleicht anderweitig zusammenzimmern, sage ich mal, hier mit einem Therapeuten und da mit einer Massage und da mit einer Fußmassage und da im Whirlpool oder was auch immer das für einen ist. Aber es gibt Erlebnisse, die kann man vielleicht künstlich über gewisse Chemikalien und Substanzen herbeiführen, aber die eigentlich auf dem Weg, dem Meditationsweg, wo man einfach vorbeikommt, wenn man ihn beschreitet, wenn man ihn regelmäßig beschreitet. Hast du denn Tipps für Leute, die meditieren und Leute, die meditieren möchten? Was würdest du denen empfehlen? Was würde ihre Praxis, schon wieder Ermangelung eines Wortes, was würde ihrer Praxis helfen, sage ich einfach mal?
Also es hängt, würde ich sagen, ein bisschen davon ab, an wen wir jetzt ganz konkret das adressieren. Ne? Ist es jemand, der schon...
Fangen wir mal mit dem Nicht-Meditierenden an und steigern uns zu dem Meditierenden.
Ja, ich würde auf jeden Fall dazu einladen, die Erfahrung zu machen, zu gucken, wie fühlt sich das an und wie ist der Zustand von vor der Meditation und zum Beispiel, wenn es für einen Anfänger 5 Minuten sind, 5 Minuten nach der Meditation. Und dann überprüfen, bringt es mir Erleichterung, bringt es irgendwie eine Freude, mehr Klarheit, mehr Ruhe in meinen Geist? Wenn ja, wenn man etwas Positives wahrnimmt, was wirklich sich nachhaltiger, sinnhafter anfühlt. Ich meine, auch eine Schokolade kann uns gut tun, ne? Oder manche fühlen sich auch wohl beim Fernsehen gucken. Aber wenn man spürt, dass dauerhaft oder zumindest für den Nachklang der Meditation eine Ruhe, ein Friede, eine Harmonie da ist, das annehmen, wahrnehmen und sagen, okay, das ist etwas Wertvolles, was Gehaltvolles für mich, das möchte ich in meinen Alltag integrieren. Und jetzt ist natürlich die große Kunst, wie schafft man das, diesen Übergang von Theorie in die Praxis. Das ist, habe ich das Gefühl, die Königsdisziplin. Viele Menschen, die zu uns in den Ashram kommen, die kommen ja nicht einfach so in den Ashram. Die wissen, wie gut es ist. Und die allermeisten, 90 bis wahrscheinlich 99% hoch, sagen, die größte Schwierigkeit ist für mich, das im Alltag zu etablieren und dauerhaft dabei zu bleiben. Nicht vielleicht 1, 2, 3 Wochen und dann klingt es irgendwie wieder aus, sondern dauerhaft regelmäßig dabei zu bleiben. Und da gibt es gewisse Tipps, von denen wir immer sprechen. Zum Beispiel, dass man entweder ein spirituelles Tagebuch führt, wo man dann niederschreibt. Heute habe ich 5 Minuten, 10 Minuten, wie auch immer, Stück für Stück, vielleicht ein bisschen erhöht, meditiert. Es ist sehr, sehr hilfreich, das berichten auch viele unserer Teilnehmer, ein Meditationseck beispielsweise zu Hause einzurichten. Eine Ecke, die einerseits energetisch aufgeladen werden kann, wo sich eine gewisse Atmosphäre kreieren darf und gleichzeitig die auch immer dazu einlädt, zu praktizieren. Denn natürlich, wenn man erst den ganzen Tag aufbauen muss, wenn man das Kissen rauskramt, vielleicht eine schöne Kerze, einen kleinen liebevollen Altar aufbaut, dann dauert es und ist sozusagen eine größere Hürde, tatsächlich in die Praxis zu finden, als wenn direkt alles vorbereitet ist und quasi schon still, subtil ruft, komm her, setz dich. Gönn dir eine Runde Ruhe und Stille. Also sowas ist auch ein ganz hilfreicher Tipp. Und viel hat auch damit, glaube ich, zu tun, wie man priorisiert im Leben. Es gibt, eine Teilnehmerin hat das mal sehr, sehr schön in der Abschlussrunde gesagt. Sie hat gesagt, wir nehmen uns für die Dinge in unserem Leben, in unserem Alltag, für alle möglichen Dinge super viel Zeit. Fürs Auto, für die Familie, für Freunde, Bekannte, Partner, Schule, was auch immer da in unserem Alltag eben so drin ist. Und häufig setzen wir uns an allerhinterste Stelle und dann sorgt es natürlich für diesen Zustand, wo man selber sagt, dafür habe ich leider keine Zeit. Mein Tag ist so prall gefüllt mit allen anderen Sachen. Und da dann anzunehmen, anzuerkennen, dass man eigentlich, ohne das egoistisch zu meinen, man selbst der wichtigste Mensch im Leben ist, denn wenn es mir gut geht, wenn ich im Frieden bin, in meiner Kraft, dann kann ich viel besser das in meiner Umwelt wieder auch abgeben, unterstützen, liebevoll hindurchtragen, ne? Und sich da dann diese halbe Stunde oder Stunde, alles gut, sich freischaufeln. ne, oder beziehungsweise einfach priorisieren, irgendeinen Zeitraum festlegen, sei es morgens, direkt nach dem Aufwachen, das ist natürlich ein wunderbarer Zeitpunkt, wo die Ruhe des Morgens noch da ist, da sich dann eine gewisse Praxis gönnen, Meditationspraxis, oder auch am Abend, vorm zu Bett gehen, wenn vielleicht der Tag noch nachklingt, wenn viele Gedanken da sind, viel Planung, dann vor dem zu Bett gehen, sich eine qualitative Zeit schaffen, die dafür sorgt, dass man entspannter, harmonischer ist, ne, und friedvoll dann sich bettet. Und das sind so, glaube ich, Kernelemente, die dabei unterstützen können, von der Nicht-Meditation hin zu einer regelmäßigen Meditationspraxis zu kommen.
Also es ist sehr, sehr weise, was du sagst, weil in der Früh, wenn man als erstes nach dem Aufstehen oder auch im Bett meditiert, kommt einem noch keiner in die Quere, der einen da abbringen könnte. Also das erhöht die Chancen schon mal enorm. Und du hast vorher auch was sehr Interessantes gesagt, oder was ich zumindest sehr wichtig finde, bei der Meditation schauen, wie fühlt man sich danach. Man kann sich auch nach einer Schokoladentafel gut fühlen. Aber der ganz fundamentale Unterschied ist, für die Meditation muss ich nichts konsumieren. Das heißt, die Meditation gewährleistet mir die hundertprozentige Unabhängigkeit von meinem Außen. Während wenn ich irgendetwas vom Außen brauche, bin ich in der Abhängigkeit, bin ich der Sklave mit allen Repercussions, mit allen Nachwirkungen, die das so im Leben einfach auch ab und an mal wieder mit sich bringt, weil eben nichts konstant geliefert wird. Bis heute nicht. Ja. Außer die Connection nach oben oder nach innen, wie immer man es nennen will, die Verbindung mit allem. Super gesagt. Gibt es irgendeine Frage, die ich noch hätte stellen sollen und nicht gestellt habe? Gibt es noch etwas, was du dem Thema gerne hinzufügen würdest?
Weil du gerade so schön daran angeknüpft hast, hätte ich vielleicht noch einen Aspekt, der das Ganze nochmal schön veranschaulicht. Und zwar, du hast das wunderbar zusammengefasst mit diesem, brauche ich was von außen, um kurzfristiges Glück zu spüren, eben besagte Tafel Schokolade zum Beispiel oder irgendein Ring, den man sich gewünscht hat oder irgendetwas an Materiellem, das man sich von außen zuführt, oder kommt es aus dem Inneren heraus? Und es gibt dieses tolle Bildnis, das verwende ich jedes Mal wieder in den Seminaren, wenn wir über Patanjali sprechen, über Ashtanga und über die Meditation. Und man kann sich den Geist vorstellen als einen See. Einen See, der Wellengang an der Oberfläche hat, ein See, der trübes Wasser hat. Und das ist der Geist, der sehr unruhig ist, stetig im Außen, ein Geist, der die ganze Zeit der Vergangenheit nachhängt oder vorausschaut, plant in die Zukunft. Ne? Ein Geist, der umtriebig ist letztendlich, ein unruhiger Geist. Ein Geist, den wahrscheinlich fast alle Menschen in unseren mindestens modernen Gesellschaften so haben. Das kenne ich von früher ja auch. Ich merke auch den Unterschied von meinem damaligen, quasi von der damaligen Geistesbeschaffenheit zur heutigen. Mhm. Und die Meditation sorgt dafür, dass dieser Wellengang sich an der Oberfläche beruhigt. Die Meditation sorgt dafür, dass mehr Klarheit ins Wasser einkehrt. Und dann passiert das Schöne. Dann sieht man auf einmal am Grunde des Sees den Schatz. Der Schatz ist natürlich nichts Materielles, sondern der Schatz ist ein symbolischer Schatz. Man könnte sagen, es ist die Selbsterkenntnis. Wenn wir schaffen, Ruhe und Frieden, Stille in den Geist, in den See zu bringen, immer weiter runterzuschauen an den Grund des Sees, dann können wir Selbsterkenntnis erfahren und dann spüren wir unsere wahre Natur. Und unsere wahre Natur wird ja im Yoga definiert als zum Beispiel Sat Chit Ananda, sein Wissen, Glückseligkeit. Das heißt, wir meditieren, bringen Ruhe in den Geist, tauchen an den Grund des Sees zu diesem Schatz hin und dann strahlt die Glückseligkeit unserer wahren Natur durch uns hindurch. Dann sind wir glücklich aus uns selbst heraus, weil Glück unsere wahre Natur ist. Und wie du sagst, es braucht dann nichts aus dem Äußeren, was nur kurzfristiges Glück verheißt, sondern dann spüren wir das wahre Glück, eine tiefe Zufriedenheit. Und das ist was so Geniales und Eindrucksvolles.
Und Fülle, die Fülle auch, die Fülle,
genau.
Dem eben nichts mehr fehlt. Für heute mag das vielleicht für manche relativ unsexy klingen, wenn man von Selbsterkenntnis spricht. Was habe ich davon, was kann ich damit kaufen? Da fehlt eigentlich, also es wird in unserer Kultur nicht so gelebt, obwohl das Orakel von Delphi, Know Thyself, alle alten Philosophen wussten das Selbsterkenntnis. Aber Selbsterkenntnis kann man eigentlich gleichsetzen mit Freiheit.
Richtig.
Freiheit, Unabhängigkeit, Wonne, Fülle und Glück. Und es gibt eigentlich kein höheres Gut. Richtig. Das nivelliert alle anderen materiellen Güter. Es ist der höchste Preis, aber es wird oft nicht so wahrgenommen.
Und das Wundervolle, wenn ich das noch hinzufügen darf, ist, dass keiner, damit sich vielleicht Meditationsneulinge oder die überlegen einzusteigen, abgeschreckt fühlen. Man muss nicht am Ziel ankommen, um das erst zu spüren. Es geht nicht darum, den Schatz jetzt direkt zu öffnen und zu erleben zu dürfen. Jeder Schritt auf diesem Weg belohnt sich selber. Jedes kleine bisschen, wo man spürt, ah, diese kleine Welle im Geiste ist vielleicht ein bisschen entspannter. Ah, an der Stelle im Wasser ist jetzt mehr Klarheit als vorher. Das spürt man, das genießt man, erlebt man. Und dann, wie du sagst, stellt sich an dieser Stelle ein bisschen mehr Freiheit ein. Und das ist das größte Geschenk, was man sich machen kann. Auch wenn sich die Meditation super unruhig anfühlt, ne, das ist auch toll, dass mittlerweile wissenschaftliche Studien zeigen, Qualität der Meditation hängt nicht unbedingt davon ab, wie man sie selber einschätzt. Also ob man sagt, ja, meine Meditation war super gut, weil sie komplett still war, weil ich fast keine Gedanken wahrgenommen habe oder nur sehr wenig, hat nicht so einen großen Einfluss. Die Meditation hilft so oder so, auch wenn man nach 20 Minuten sagt, boah, was war da wieder gerade für ein Gedankenkarussell und was für Emotionen sind hochgekommen. Alleine das Hinsetzen, das nach innen schauen, Augen schließen, dem Atem lauschen und die Beschäftigung mit sich selbst, mit der Innenwelt, sorgt für wunderbare Wirkungen.
Genau. Das ist, ja, du hast recht, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man quasi keine Enddestination in der Meditation vor Augen haben sollte. Der Geist ist quasi wie so ein Ventilator und eine Meditation heißt einfach, man zieht mal den Stecker raus. Der Ventilator dreht ja immer noch weiter, aber je nachdem, wo man in der geistigen Aktivität, also auf welchem Modulationsgeschwindigkeitsumdrehungsmodus man gerade schwingt, bringt es relativ von da, wo man ist, erstmal eine Ruhe. Und die Ruhe ist immer die Klarheit, die Stärkung und die Freiheit. Und ja.
Richtig.
Sehr, sehr guter Punkt, ja.
Und auch dein Punkt, super schön, weil da fällt mir jetzt auch ein, viele Meditierende, wenn wir jetzt über die sprechen, die vielleicht schon 1, 2, 3, 4 Jahre dabei sind, die verurteilen sich teilweise wieder dafür oder bewerten ihre Meditationspraxis und sagen, ah, jetzt habe ich immer noch kein Samadhi erreicht oder ah, jetzt habe ich immer noch Gedanken in meiner Meditation. Ich glaube, das ist nichts Hilfreiches, ne, sondern dass man da auch wirklich super entspannt dabei ist, sehr geduldig und vor allem auch hier, auch und gerade in der Meditationspraxis, eine Art von Erwartungslosigkeit kultiviert.
Selbstliebe.
Genau, Selbstliebe und Erwartungslosigkeit, nicht eine Absicht. Wir tun nicht das, um das zu erreichen, sondern wir tun das einfach, weil dann alles andere entsteht. Wie du es vorhin gesagt hast, es passiert dann letztendlich. Und wenn man das dann schafft, eben auch hier, genauso wie bei der Asana-Praxis, nicht mit einer Erwartungshaltung, mit einem konkreten Ziel, mit einer Absicht, mit einem Ehrgeiz im schlimmsten Fall ranzugehen, sondern eben mit Liebe, mit Freude, einfach nur, weil wir wissen, dass das für sich ist gut und hilfreich. Ne? Und was daraus folgt, das obliegt eh nicht mir. Ne? Das ist, das schenkt mir dann das Universum letztendlich, genau, wann es soweit ist. Und wenn man das schafft, dann kann man auch viel, viel entspannter meditieren und dann ist der Druck auch ein bisschen raus, irgendetwas Konkretes leisten zu müssen in der Meditation.
Ja. Wunderschön gesagt. Ich nehme das als Schlusswort. Tausend Dank, dass du dein Wissen und deine Erfahrung und deine Zeit mit uns geteilt hast. Wenn jemand sagt, ich möchte gerne bei dir Unterricht nehmen, was muss er tun?
Einfach gerne zu Yoga Vidya ins Allgäu kommen oder auf die Website schauen, da steht es dann alles im Programm.
Und die Website-Adresse ist www.yoga-vidya.wissen.de, also heißt wissenvidya.de.
Genau. Genau, richtig, ja. Und sonst findet ihr natürlich auch super viel auf YouTube, zum Beispiel im Internet insgesamt von Yoga Vidya bezüglich Meditation, Mantra singen, Asanas, also allem, dem integralen, ganzheitlichen Yoga.
Ja. Vielen Dank, lieber Jürgen.
Danke dir, Jaschoda. Ganz lieben Dank dir für deine Zeit, für dein Engagement.
Für deine auch. Tschüss.
Das war Meditation Talks des Center of Excellence for Meditation des Yoga Vidya e.V. Mehr Infos unter www.yoga-vidya.de. Das Video dazu findest du auf unserem YouTube-Kanal Meditation und Rezitation, Link in den Shownotes.